Ich habe die Schöpfungsgeschichte verheißen und da möchte ich auch dazukommen. Die Schöpfungsgeschichte zeigt uns einen Gott, der aus diesem ewigen Tanz der Liebe heraus, aus der innigen Liebesbeziehung, die Gott in sich selbst hat, die Entscheidung trifft, ein Wesen zu schaffen, das er einladen und teilhaben möchte an dieser Liebe. Ich möchte vorlesen 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er ihn. Bevor ich darauf eingehe, was es heißt, dass wir als Menschen nach dem Abbild Gottes geschaffen sind und darauf, dass wir als Mann und Frau geschaffen sind, möchte ich euch gerne die Schöpfung ein bisschen vor Augen malen. Die Schöpfung des Menschen an sich ist schon ein ganz klarer Beleg dafür, dass Gott ein Gott ist, der unsere Nähe sucht. Ihr kennt die Geschichte alle, da modelliert Gott aus dem Staub der Erde den Menschen, ja, also dich und mich, unseren Vorfahren Adam. Und dann ist der da, liegt da, ist geschaffen, aber ist noch nicht Mensch. Und dann heißt es in der Schrift, haucht Gott ihm den Atem des Lebens ein. Habt ihr euch das, und das möchte ich jetzt gerne mit euch tun, schon einmal bildlich vorgestellt? Gott beugt sich dem Menschen entgegen und haucht dem Atem des Lebens in seine Nase. Und so wird, heißt es dort, so wird der Mensch eine lebendige Seele. Erst in dem Moment, wo ein Teil von Gott in diese Materie hineingeblasen wird, der Atem des Lebens, wird der Mensch Mensch. Und dann schlägt der Mensch die Augen auf. Und das Erste, was er sieht, ist das Angesicht Gottes. So beginnt deine und meine Geschichte. Eine Geschichte, die auf Nähe gegründet ist. Das Erste, was passiert ist, der Mensch schlägt die Augen auf und sieht den Vater. Das Erste, was geschieht, ist, der Mensch erlebt grundlegend und für ihn immer prägend auf ewig Nähe zu Gott. Für mich ein so faszinierendes Bild, dass Leben an sich verbunden ist mit Gottes Nähe. Ohne Gottes Nähe gibt es kein Leben für mich und für dich. Kein geistliches Leben. Ohne Gottes Geist, ohne dieses Einhauchen von Gottes Geist, Gottes Lebensatem in uns, verkümmert unser geistliches Leben. Wir brauchen das nahe Angesicht Gottes bei uns. Gott beugt sich zu uns hinab, um uns lebendig zu machen und lebendig zu halten. Dann gibt es den Sündenfall. Kennen wir auch alle die Geschichte. Und auch der Sündenfall ist eine ganz klare Geschichte, die mit Intimität zu tun hat. Die erste Frage, die Gott stellt nach dem Sündenfall, ist nicht, was hast du getan? Sondern die erste Frage, die er an Adam richtet, ist, Adam, wo bist du? Gott erlebt die Trennung, spürt, irgendwas ist kaputt gegangen zwischen dem Mensch und mir. Und er klagt nicht an. Gott verdammt den Menschen auch nicht. Er verdammt die Schlange. Er verflucht die Schlange. Gott hat den Schmerz der Trennung sofort wahrgenommen. Und kannst du dir einen Vater vorstellen, der sein Kind verliert durch einen Fehler des Kindes? Der Vater wird nicht nach dem Verlust sagen, was hast du gemacht? Sondern er wird sagen, ich leide darunter, dass du nicht mehr da bist. Gott sehnt sich nach Intimität. Gott ist ein Gott der Nähe. Gott haucht uns den Lebensatem ein, wenn wir das möchten, wenn wir ihm nahe kommen. Und Gott fragt uns, wenn wir sündigen, nicht, jetzt musst du aber das genau aufzählen und hast schon wieder gemacht und so weiter, sondern seine Frage ist die Frage, wo bist du? kommt zu mir, um heil zu werden. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Geschaffen nach seinem Bild. Habe ich viel darüber nachgedacht, was das bedeutet, nach Gottes Bild zu schaffen, geschaffen zu sein. Also wenn ich morgens in den Spiegel schaue, dann sieht Gott irgendwie schlechter aus als abends, bevor ich ins Bett gehe. Ja. Damit meine ich, irgendwie muss Gott kontinuierlich schöner sein als wir und muss doch ein bisschen anders aussehen. Also was ist diese Abbildlichkeit? Und auch da, wenn wir in den Schöpfungstext schauen, heißt es dort, alle Tiere, die Gott ja auch geschaffen hat, alle Tiere sind nach ihrer Art geschaffen, heißt es dort. Die Tiere sind nicht nach Gottes Abbild geschaffen. Gott sieht nicht aus wie eine Giraffe. Gott sieht anders aus. Nur der Mensch ist als Abbild, das hebräische Wort ist Zelem, als Abbild Gottes geschaffen. Und dieses Zelem kann tatsächlich übersetzt werden mit Ebenbild, mit Abbild. Also wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir tatsächlich etwas, das Gott als Ursprung hat, das von Gott angelegt wurde. Das Wort Zelem, um euch ein bisschen transparenter zu machen, finden wir beispielsweise in 1. Mose 5, Vers 3 nochmal. Dort heißt es über Adam und seinen Sohn Seth: Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn ihm ähnlich. Und dort steht dieses Wort Zelem, nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Seth. Das heißt, beim Lesen der Bibel und der Aussage, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind, dürfen wir erkennen, dass es eine Ähnlichkeit gibt zwischen Gott, das Wesen, und uns, wie die Ähnlichkeit zwischen einem Vater und seinem Sohn oder einer Mutter und ihrer Tochter. In uns bewegen sich die gleichen Empfindungen, die Gott auch empfindet. Es gibt große Unterschiede. Wir sind nicht göttlich in dem Sinne, dass wir wie Gott agieren könnten. Aber wir sind geschaffen nach Gottes Bild. Und wenn wir uns als Menschen, und hier kommt jetzt der Umkehrschluss zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir uns als Menschen nach Gemeinschaft mit anderen Menschen sehnen, ist es die Veranlagung Gottes, die wir in uns spüren. Wir sehnen uns nach einem Gegenüber. Wir sehnen uns danach, Liebe zu empfangen, aber auch Liebe geben zu können. Jeder von uns liebt es, ich glaube zumindest, dass es so ist, jemanden zu beschenken. Also ich mache das total gern, Geschenke zu schenken und dann zu schauen, wie im Gesicht des Empfängers hoffentlich die Sonne aufgeht. Das war das ganze Geld oder die ganze Mühe wert, oder? Also das ist doch herrlich, wenn man jemand was schenkt und dann grinst der fast im Kreis. Das Schönste, was man haben kann für das Geschenk. Und diese Freude ist auch eine Freude, die von Gott kommt. Gott liebt es, uns zu beschenken. Gott ist nicht geizig. Gott mag uns segnen, mag uns beschenken. Und ich könnte noch viele weitere Beispiele aufführen für diese Wahrheit, dass Empfindungen, die wir haben, Dinge, die uns Freude machen, diese Anlagen kommen von Gott. Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Gott liebt uns. Ich habe 3 Kinder, das wisst ihr, da vorne sitzt mein ältester Sohn, der Emanuel, und meine Kinder habe ich lieb, ganz klar, das ist ja normal. Ja. Ich meine, die haben mich auch herausgefordert, bei manchen Vorträgen sage ich, meine größte Lebensleistung ist, ich habe 3 Pubertäten überlebt. Alle Eltern wissen, was das heißt, ja, und können was damit anfangen. Keiner der Leute unter 30 hat gelacht, aber die anderen haben gelacht. aber es wird mir nicht einfallen, jetzt wo die Kinder erwachsen sind und aus dem Haus sind, sie nicht mehr zu lieben. Sondern ich habe tierische Freude, wenn sie kommen. Ja, sie haben mir vorhin gesagt, Papa, oder Emanuel hat mir gesagt, ich habe schon so lang ausgemacht mit meinen Cousins und Kumpels, wir gucken heute Abend Champions League bei denen daheim. Oh Mann, ja, also nachher, Daniel, brauche ich Seelsorge, gell? Heute Abend allein Fußball gucken, wo ich eh nicht gern Fußball gucke. Wir sind geschaffen als Wesen, die unsere Kinder lieben und die alles dafür geben würden, für unsere Kinder. Und genauso einen Vater haben wir. Gott würde alles und er hat alles gegeben für dich und für mich als seine Kinder. Und da geht's nicht drum, wie gut wir funktionieren, sondern da geht es drum, wer wir sind. Der Emmanuel kann sich anstrengen, wie er will. Er wird immer mein Sohn bleiben. Er wird nie einen anderen Vater haben. Er hat immer, sorry, aber nein, ist gut. Da müsst ihr ihn fragen. Er wird nie einen anderen Vater haben. Und du und ich, wir werden auch nie andere Eltern haben als die, die wir hatten. Und wir werden alle keinen anderen Vater kriegen als den besten, den es gibt. Ein weiterer Hinweis aus der Schöpfungsgeschichte, dass wir beziehungsorientiert geschaffen sind, so wie Gott beziehungsorientiert ist, ist, dass wir als Mann und Frau geschaffen sind. Gott hat irgendwann die Aussage getroffen, super, der Adam, aber irgendwie, wir sind zu dritt und er ist allein. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, lasst uns ihm eine Gehilfin machen. Und dann wurde die Frau kreiert, geschaffen als Gegenüber des Mannes, damit der Mensch in seiner Weltlichkeit, in seiner Fleischlichkeit ein Gegenüber hat, mit dem er korrespondieren und Nähe erfahren kann. Und diese Nähe zwischen Mann und Frau, die viele von uns erleben und manche von uns auch nicht, diese Nähe ist ein Bild auf die Nähe Gottes in deinem und in meinem Leben, die wir alle erleben können. Der Paulus spricht viel über die Ehe und ihr wisst es wahrscheinlich, er deutet die Ehe als ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Wenn du darunter leidest, und das kann ich dir als verheirateter Mann sagen, wenn du darunter leidest, dass du alleine bist, es gibt eine größere Intimität. Es gibt eine größere Liebe. Unser Fehler ist, dass wenn wir auf die Liebe zwischen Menschen primär setzen, die wunderschön ist, ohne Frage, aber wenn wir sie zur größten Liebe erheben, die es gibt, dann werden wir enttäuscht sein. Die Liebe zwischen Jesus und mir ist größer als die Liebe zwischen mir und meiner Frau. So sehr ich diese Frau liebe. Aber meinen Jesus liebe ich auf eine andere Art und Weise und er mich. Meine Frau hat nicht ihr Leben für mich geben müssen. Er hat's gemacht. Und so, es gibt eine Erfüllung der Liebe, die von Gott kommt. Viele Christen fallen an der Stelle mit ihrem Glauben auf die Nase, wenn der Partner stirbt, wenn der Partner nicht mehr da ist oder wenn die Ehe in die Brüche geht. Liebe Freunde, lasst uns trainieren, dass Jesus unsere Nummer eins ist. Im Gebetshaus in Freiburg gibt es ganz oft das Gebet zu hören am Ende von Gebetsstunden. Da sind wahrscheinlich gerade zwei. Ne? Gibt es ein Gebet am Ende von Gebetsstunden, das oft zu hören ist? Das geht so, Vater, erlaube uns nicht, dass irgendjemand oder irgendetwas im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht als Jesus Christus allein. Wisst ihr, es bringt Gott und uns nichts, wenn wir singen, irgendwie nachher oder heute Abend, Jesus, du allein bist genug oder Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und es sind Lippenbekenntnisse. Es bringt dir nichts und es bringt Gott nichts. Lasst uns lernen, die größte Liebe von allen zu erleben. Und die finden wir in der Nähe Gottes. Aus der Ferne hätte ich mich nicht für Johanna entschieden und aus der Ferne fällt es auch schwer, Gott zu lieben. Ich darf ihm nahe kommen. Nachdem ich versucht habe aufzuzeigen, dass wir als Beziehungs- orientierte Wesen geschaffen sind, weil Gott so ist, möchte ich gern die Frage aufwerfen, für was eigentlich sind wir geschaffen? Also was ist unsere Bestimmung als Mensch? Ist es wirklich so, wie der Prediger das schreibt? Das ist so ziemlich das depressivste Buch der Bibel. Der Prediger, der sagt, es gibt überhaupt nichts Neues, ja, und was soll das alles? Lasst uns essen und trinken und fröhlich sein und vergisst den Rest so, ja. Und wenn wir ehrlich sind, manchmal geht's uns so. Wenn die Dinge nicht gescheit laufen, dann fragen wir, oh Mann, was soll das alles, ja. Und dann wird plötzlich der Prediger zu dem großen Verständigen, der uns genau von der Seele redet. Aber unser Ziel ist nicht in den Tag, unsere Bestimmung ist nicht in den Tag hineinzuleben. Unsere Bestimmung, obwohl es für alles seine Zeit gibt, wie der Prediger sagt, unsere Bestimmung ist es, mit ihm, mit Gott zusammen zu sein. Der Mensch wurde nicht geschaffen, um zu schuften sein Leben lang und es dann mit Hängen und Würgen in den Himmel zu schaffen, sondern der Mensch ist geschaffen für eine ungefähr 80-jährige Vorbereitungszeit. Und zwar auf was richtig Cooles. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, kann gut sein, weil damit gebe ich gern an. Ich habe eine Tochter, die ist meine Prinzessin gewesen. Und dann kam so ein dahergelaufener Typ, der sitzt hier vorne, ja, und hat mir meine Prinzessin geklaut. Sowas, genau. Und ich habe den besten Schwiegersohn von allen. Den kann niemand überholen, weil ich nur eine Tochter habe. was ich sagen will, ich habe eine Braut im Haus gehabt. Die Maren hat sich vorbereitet auf die Hochzeit. Die beiden sind erst mit der Hochzeit zusammengezogen. Vorher hat die Maren bei uns gelebt und der Timon bei seinen Eltern, glaube ich, gell? Und die Maren hat sich monatelang vorbereitet auf diese Hochzeit. Ich konnte irgendwann nichts mehr hören über Hochzeitsplanungen und Dekorationen, Kuchen und Menü und wer sitzt bei den Gästen mit wem am Tisch. Monatelang ging es darum, ja. Und ich habe das alles live mitgekriegt. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ich habe kein Hochzeitsleid probiert. Aber sonst habe ich alles machen müssen. Und ich habe es auch gern gemacht. Was ich sagen will, ich habe eine Braut gesehen, die sich für ihren Bräutigam vorbereitet hat. Die nicht in die Ehe gestolpert ist, die sich äußerlich und innerlich auf die Ehe vorbereitet hat. Und du und ich, wir sind eingeladen zu einer anderen Hochzeit, das wisst ihr. Es wird das große Hochzeitsmahl des Lammes geben. Vielleicht ein abstrakter Gedanke für viele von uns. Aber diese 80 Jahre, die wir hier haben, ist eine Zeit, die Paulus so beschreibt, dass wir uns vorbereiten sollen für dieses Hochzeitsfest des Lammes, dass wir uns bereiten sollen wie eine Braut. Heißt es da. Wie eine Braut. Und eine Braut stolpert nicht in ihre Ehe hinein. Der Tag der Vermählung ist die Krone ihres Lebens. Der Tag der Hochzeit ist der schönste Tag in ihrem Leben. Und sie ist bereit. Wenn der Vater mit Tränen in den Augen seine Prinzessin nach vorne gebracht hat und irgendwann der Pfarrer fragt, Maren, willst du und so weiter und so fort, kommt eine Braut nicht in die Verlegenheit zu sagen, oh, das habe ich jetzt noch gar nicht überlegt. Also gibt's vielleicht schon mal, aber jetzt wahrscheinlich nicht oft. Das heißt, sie weiß, wer auf sie zukommt. Sie hat eine Vorstellung davon, was auf sie zukommt. Sie hat eine Vorstellung dessen, was es heißt, ihr Single-Dasein herzugeben, um als Paar sich einander zu schärfen und miteinander zu leben. Da gibt es zwar einige Überraschungen später, aber das verrät man ja jungen Paaren nicht, aber sie hat eine Idee, sie hat sich vorbereitet. Freunde, wir haben den perfekten Bräutigam, der auf uns wartet. Der uns liebt, nicht nur, wenn wir gut aussehen, sondern der hingerissen ist von uns in unserer Schwachheit, mit unseren Krampfadern und unserem Übergewicht und such's dir aus. Innere und äußere Schwachheiten sind nicht die Merkmale, auf die Jesus schaut. Es gibt nur eines, auf das er schaut, dass wir ganz herzlich sind. Und damit komme ich, ihr habt es schon gesehen, weil ich draufgestoßen bin, draufgetippt habe, das ist unsere Bestimmung und auf das schaut der Herr. Danach sehnt sich Gott. Das erste Gebot, das es sowohl im Alten als auch im Neuen Testament zu finden gibt, heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Da sind zwei Herausforderungen drin. Dieses blöde Wort sollst im Deutschen. Also wenn du mir sagst, hör mal Rainer, du sollst mich aber lieb haben, gell? Dann fällt mir das leicht, weil ihr seid alles tolle Leute, aber es gibt Leute, da fällt es mir nicht leicht. Und wenn dann jemand sagt, du musst mich aber lieb haben, dann funktioniert es nicht wirklich. Ich kann zwar so tun, und wenn ich mich erinnere, das ist mein Trick dabei, dass Jesus für diesen Menschen, den ich vielleicht nicht so mag, am Kreuz gehangen hat und Unglaubliches ausgestanden hat, fange ich an, ihm Zuneigung schenken zu können. Gott hat uns geschaffen, damit er jemanden hat, dem er Liebe geben kann und von dem er zurückgeliebt wird. Gott sagt hier, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Du sollst ist aber nicht in dem Sinne als Gebot zu interpretieren, so hör mal zu, Junge, ich bin hier der Chef und du hast mich gefälligst lieb zu haben. Das funktioniert nicht, sondern Gott spricht eine Bestimmung aus über uns. Und da im Deutschen passt es, geht es ganz gut, dass es die Wendung gibt, du sollst mir jemand sein, der mich liebt von ganzem Herzen. Versteht ihr den Unterschied? Das eine ist ein Befehl, das andere ist ein Zuspruch. Und Gott spricht uns zu, auch wenn er es gleichzeitig als Aufruf für das Elementarste und Wichtigste in unserem Leben, das Elementarste und Wichtigste in unserem Leben ist, du sollst einer sein, der in der Lage ist, mich zu lieben. Und zwar nicht aus der Ferne und irgendwie ein wenig, sondern mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Ich habe, und das möchte ich gerne jetzt mit euch auch machen, beziehungsweise euch diesen kleinen Tipp geben für zu Hause. Ich habe vor kurzem gesprochen bei der GGE-Konferenz, Geistliche Gemeindeerneuerung in der Evangelischen Kirche. Und immer, wenn ich in einer Kirche oder an einem anderen Ort Steinplatten sehe, so einen Meter auf 60 oder so irgendwie, dann fällt mir mein Keller ein. Und ich möchte euch gerne ermutigen, mit diesem Beispiel, das ich gleich erzähle, zu trainieren, euren Gott zu lieben. Und Gott zu bitten, euch fähig zu machen, liebesfähig zu werden, mehr denn je. Jetzt komme ich zu meinem Keller und zu den Fliesen, die es hier nicht gibt. Aber es gibt einen neuen Boden, demnächst habe ich gehört. So, als ich etwas jünger war und kleine Kinder hatte, da war in unserer Wohnung immer viel los und zwar wenig Ruhe. Und zum Beten brauche ich irgendwie Ruhe. Und das heißt, mein Gebetsort war dann der Keller. Und wir wohnen in einem alten Haus, Baujahr 36 oder 38. Es hat einen gemauerten Gewölbekeller. Und das war für 2 Jahre lang meine Gemeinde, meine Privatgemeinde. Und da waren die Spinnen, das waren so die Schäfchen. Und ich war derjenige, der da im Keller auf und ab gegangen ist, um zu beten. Jeden Tag. Und irgendwann stand ich in der Waschküche. Also ich bin immer von der Waschküche zum Treppenaufgang und wieder zur Waschküche zurück. Und habe gebetet. Und irgendwann, als ich um Erweckung gebetet habe, habe ich gemerkt, so will ich es jetzt mal beschreiben, mein Glaube reicht nicht für die ganze Welt, um Erweckung zu beten. Aber wofür mein Glaube reicht, ist für mich, um Erweckung zu beten. Also habe ich in der Waschküche einen Kreis gezeichnet, habe mich in diesen Kreis reingestellt beim Beten und habe zu dem Herrn gesagt, sende dein Feuer in diesen Kreis. Schenk Erweckung in diesem Kreis. Und ich habe gebetet und gebetet und gebetet, dass auf diesem einen Quadratmeter Erweckung ausbricht. Und wisst ihr was? Erweckung ist ausgebrochen. Wenn es dir nicht so leicht fällt, Zugang zu finden zu der Liebe Gottes für dich und Gott zu lieben, wieder zu lieben, dann mach doch sowas, stell dich auf so eine Fliese oder zeichne dir einen Kreis in die Waschküche, stell dich dahin jeden Tag eine Minute und sag zum Herrn, Herr, in diesem Kreis soll ein Mann oder eine Frau stehen, die dich liebt von ganzem Herzen, mit der ganzen Seele und mit aller Kraft. Gott, wecke Liebe in mir für dich. Und Gott kennt kaum ein Gebet, das er mehr liebt als dieses. Weil es dein Leben heil machen wird und dich zu einem Zeugen seiner Schönheit und Liebe macht, wie andere Sachen es nie machen könnten. Herr, in diesem, auf diesen 0,8 Quadratmeter, lass hier einen Mann, eine Frau entstehen, die dich liebt von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Wer mein Buch Brannte nicht unser Herz gelesen hat, der weiß, dass ich im Gebetsraum immer wieder sitze. Hat's jemand gelesen? Einer, zwei, gut, drei, vier. Okay. Ich habe keine Bücher mitgebracht, aber ich kann morgen ein paar mitbringen. Brannte nicht unser Herz möchte ich euch echt ans Herz legen. Leid's von denjenigen, die es schon gekauft haben oder unterstützt mich als Missionar im Gebetshaus, indem ihr das Buch kauft, könnt ihr auch auf unserer Webseite kriegen. Worauf ich hinaus will, in diesem Buch habe ich beschrieben, dass es Zeiten im Gebetsraum gibt, in denen ich nur auf dem Kniebänkchen sitze und lange Zeit, eine knappe Stunde jeweils, dann da bete ein kleines Gebet, Jesus in mir, wecke Liebe zu dir. Jesus in mir, wecke Liebe zu dir. Ich kann keine Liebe produzieren, aber Gott kann ein Feuer der Liebe in mir entzünden. Und Freunde, ich bin alt genug, um euch keine falschen Versprechungen machen zu wollen. Es funktioniert. Gott weckt Liebe in uns, wenn wir das wollen. Und Gott liebt es, in uns Liebe zu wecken, weil unser Leben heil wird. Und weil wir zu Zeugen seiner Schönheit werden. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Mit ganzer Seele, ganzer Kraft und von ganzem Herzen. Erwecke Liebe in meinem Herzen, Gott. Ich will dich heute mehr lieben als jemals zuvor. Bei einem meiner ersten Besuche hier in der Gemeinde habe ich über Kontemplation gesprochen und habe damals Therese Lisieux erwähnt, diese kleine französische Nonne aus dem 19. Jahrhundert, deren letzte Worte auf dem Sterbebett, als sie an Tuberkulose gestorben ist, elendig zugrunde gegangen ist, war: Ich liebe dich, Jesus. Mit diesen Worten ist sie gestorben und ihr Credo, ihr Bekenntnis, ihre Überzeugung war es, Freunde der damaligen Zeit, wir müssen Jesus mehr lieben als jemals zuvor. Und das ist bei uns im Gebetshaus eines unserer Ziele. Wir wollen Jesus nicht so lieben wie gestern. Wir wollen ihn mehr lieben heute. Jesus in mir, wecke Liebe zu dir. Wir können es nicht machen. Wir brauchen sogar Gott, um Gott zu lieben. Mein nächster Punkt nach dem ersten Gebot ist ein kleiner Ausflug in das Hohelied, ein sehr spezielles Buch der Bibel, das ihr wahrscheinlich schon gelesen habt. Das Hohelied ist ein Buch, das eigentlich die romantische Beziehung zwischen dem König Salomo und einem kleinen dunkelhäutigen Hirtenmädchen beschreibt. Eine wunderschöne, fast märchenhafte Geschichte. Aber die allermeisten Ausleger der Tradition der letzten Jahrtausende sind sich einig darin, dass es zugleich ein Bild ist für Christus und die Gemeinde. Dass es auch ein Bild ist für den König, den perfekten König Jesus und die imperfekte Braut. Und dass beispielsweise so eine Aussage wie die Sulamit, so heißt dieses Hirtenmädchen, von sich gibt, ich bin dunkel und dennoch lieblich, dass das eine Deckungsgleichheit hat mit unserem Dunkelsein wegen unserer Sündhaftigkeit, aber in Gottes Augen trotzdem liebenswert zu sein. Dunkel bin ich und doch lieblich. Das Hohelied erzählt eine Geschichte in 8 kurzen Kapiteln dieser Liebe zwischen zwei, die sich überhaupt nicht gleich sind. Einer, der alles hat, der Macht hat, der Geld hat, der Schönheit hat, der über Leben und Tod entscheidet, und eine, die von niemandem etwas gilt, die von ihren Brüdern dazu verdammt wird, die Schafe zu weiden, sich der Sonne auszusetzen, was damals dafür gesorgt hat, dass eine junge Frau eben nicht mehr dem Schönheitsideal entsprochen hat. Braun war nicht gut, also genauso genau umgekehrt wie heute. Ja, braun war nicht gut, weiß war gut. Ich war gerade bei Bibel-TV letzte Woche und für eine Aufnahme und die haben mich geschminkt, weiß. Ich sah aus wie eine Leiche, also ich finde braun schöner, ehrlich. Jedenfalls damals war es umgekehrt, weiß war en vogue und ihre Brüder haben sie trotzdem braten lassen in der Sonne und damit ihre Chancen auf einen tollen Ehemann nicht gesteigert. Aber der König hat hinter diese Modewelle geschaut und hat etwas anderes gesehen. Hat ein Mädchen gesehen, das nicht nur in Liebe zu ihm entbrennt, sondern die eine innere Schönheit und Leidenschaft mitbringt, die sie herausgehoben hat aus der Masse aller der kultivierten, gut aussehenden, reichen Frauen, die er hat haben können. Und dann wird diese Liebe eines Tages auf die Probe gestellt. Und auch hier wieder eine Deckungsgleichheit mit unserer Beziehung zu Gott. Es gibt Zeiten der Wüste in unserem Leben. Es ist nicht so, dass wir jeden Tag mit strahlenden Augen verzückt gen Himmel blickend sagen können, mir geht's so gut und alles ist so toll, sondern es gibt Zeiten, in denen wir leiden, es gibt Zeiten, wo wir uns alleine fühlen, es gibt Zeiten, wo Gott fern zu sein scheint. Das ist völlig normal. Und wisst ihr, was in der Regel dahinter steckt? Gottes Liebe. Gottes Liebe. Es gibt eine Aussage, die fällt mir jetzt spontan ein, müsste ich nachgucken, wo sie steht, aber sie steht in der Bibel. Dort sagt Gott über seine Braut, über Israel, sagt er, ich will sie in die Wüste führen, um dort liebevoll zu ihr zu sprechen. Manchmal sind wir so beschäftigt mit unserem Alltagsleben, dass wir den Faden verlieren, dass die Bindung locker wird oder sogar bricht. Und wir haben kein Ohr mehr für Gott. Und Gott nimmt uns aus seiner Liebe heraus, führt uns in die Wüste, wo nichts anderes mehr uns ablenkt. Aber nicht, um uns in der Wüste verdursten zu lassen, im Gegenteil, um uns in der Wüste Worte des Lebens zuzusprechen. Und das erlebt die Sulamit auch. Sie ist total happy mit ihrem Boyfriend. Der sieht so gut aus und der kann sie jeden Tag zum Essen einladen. Alles, ja. Und plötzlich ist er weg, wird da beschrieben. Er verschwindet und sie findet ihn nicht. Und dann trifft sie eine Entscheidung, die wieder ein Bild ist für die Kirche und für Jesus. Was passiert, wenn uns Gott fern zu sein scheint? Bleiben wir stehen und sagen, ach, letzte Woche war es noch so schön und ich will es wieder so haben, ja, und also jetzt bleibe ich hier und Gott, jetzt komm doch endlich wieder zu mir. Oder treffen wir die Entscheidung, wie Sulamit das gemacht hat, und machen uns auf den Weg. Sulamit steht mitten in der Nacht auf, um ihren Geliebten zu suchen. Und es heißt im Hohelied, dass sie die Straßen und Gassen der Stadt ein junges Mädchen, allein, nachts, die Straßen und Gassen der Stadt durchsucht, um ihn zu finden, weil sie sagt, ich muss ihn haben. Ist unser Herz so berührt von unserem Geliebten, dass wir sagen, ich gehe ein Risiko ein. Ich muss ihn haben und ich werde nicht aufgeben, bevor ich ihn gefunden habe. Wir singen ein Lied immer wieder, wo diese Zeile drin vorkommt, komm, erwecke Liebe in unserem Herzen. Dort heißt es auch, wenn ich ihn gefunden habe, ich lasse ihn niemals mehr los. Sulamit ist das Risiko eingegangen, verlacht, verspottet, gewalttätig behandelt zu werden. Es heißt dort, sie wird geschlagen, die Wächter fanden sie der Stadt und schlugen sie. Aber sie hat es nicht davon abgebracht, ihren Geliebten zu suchen. Und dann hat sie ihn gefunden. Gott sehnt sich nach dieser Qualität, Glauben in uns. Den Glauben, dass er es wert ist, dass wir ihm nachlaufen. Wir rennen so vielen Dingen hinterher. Lasst uns Schönheit nachlaufen. Lasst uns Schönheit finden in unserem Gott. Lasst uns eine Liebe kennenlernen in der persönlichen Beziehung zu Gott, die uns leidensfähig macht. Im Gebetshaus machen wir immer wieder montagmorgens nach dem Stammmitarbeitergebet 2 Stunden. Wir beten von 8 bis 10 und dann haben wir ein internes Treffen für die Angestellten. Und einer der Leiter gibt dann einen geistlichen Impuls und wir tauschen aus über verschiedene Sachen. Und ich lieb's, einen Impuls zu geben, der heißt Reality Check, also Realitätsüberprüfung. Und dann mache ich das oft so mit einem bestimmten Thema. Wir werden das morgen früh in der Predigt machen. Morgen gibt's Reality Check Predigt. Mache ich das so, dass ich ein herausforderndes Thema, das uns so selbstverständlich zu sein scheint, nehme und beleuchte. Freunde, machen wir das wirklich? Also glauben wir das wirklich, was wir da singen? Glauben wir das wirklich, dass unser Gebet was bringt? Glauben wir wirklich, dass Gott uns liebt? Und so weiter und so fort. Und eine Prüfungszeit, wie Sulamit sie hatte dort in der Nacht, einsam, verloren, in Dunkelheit, werden wir alle erleben oder haben es schon erlebt in unserem Leben. Wenn die Gerichte kommen, von der die Offenbarung spricht, werden wir anfangen, Gott zu fluchen und zu sagen, wenn du so etwas tust oder zulässt, muss ich dich verlassen. Oder werden wir so fest in Liebe gegründet sein, dass wir sagen, Herr, mein Leben gehört eh dir, voll und ganz. Und ich habe dich so lieb gewonnen, nichts kann diese Liebe erschüttern. Sulamit ist ein Beispiel. Ich möchte euch gerne dieses Buch des Hohelieds ans Herz legen und sagen, lest es doch mal bitte aus dieser Perspektive, dass es da um den König Jesus geht und um dich. Und ihr werdet erstaunt sein, welche Worte in euer Herz fallen, die der König zu euch sagt. Da stehen solche Dinge wie, du hast mir das Herz geraubt mit einem Blick aus deinen Augen. Und wir denken vielleicht, warte, der kann nicht mich meinen. Aber Gott sagt, du hast mir das Herz geraubt. Ich bin rettungslos verliebt in dich. Nicht nur in deinen Nachbarn, nicht nur in deinen Pastor oder das Lobpreisteam, sondern in dich, der du ganz hinten oder irgendwo verborgen in der Mitte der Gemeinde sitzt. Keiner kennt dich wirklich, keiner ist vielleicht interessiert an dir. Du führst dein Leben in Einsamkeit und Gott sagt, du hast mir das Herz geraubt. Mit einem Blick aus deinen Augen. Gott ist ein verliebter Gott. Ihr habt den Vers vorhin kurz gesehen. Hohelied 7, Vers 11. 2 Aussagen. Sulamit sagt, die Braut Christi sagt, nicht nur ich liebe meinen Geliebten, ich gehöre meinem Geliebten. Ich gehöre meinem Geliebten. Und dann sagt sie im gleichen Satz, warum sie das sagen kann, weil nach mir sein Verlangen ist. Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir, ausgerechnet nach mir, ist sein Verlangen. Gott, der König Gott Jesus Christus, trägt ein Verlangen, eine Sehnsucht in sich, dich und mich zu lieben und in seiner Nähe zu haben. Nach mir ist sein Verlangen. Jetzt gebe ich euch neben dieser Geschichte mit dem Kreis in der Waschküche, das würde ich jetzt echt gern sehen, wo ihr den Kreis hinmalt, nicht an die Wand, funktioniert nicht, ja, muss Boden sein. Wenn ihr an diesen Kreis denkt, möchte ich euch gerne einen zweiten praktischen Tipp geben. Beginnt mal vielleicht nur eine Woche lang eure Gebetszeiten mit diesem Satz und sagt dem Herrn zu Anfang, ich gehöre dir, meinem Geliebten, und nach mir ist dein Verlangen. Wisst ihr, was mit eurem Herz passiert, das vielleicht die ersten 1, 2, 3 oder 5 Mal ängstlich sich zusammenzieht und sich fragt, kann das wirklich wahr sein? Dann fängt es an aufzugehen. Weil die Liebe Gottes fassbar wird durch den Glauben und erfahrbar wird in seiner Nähe. Und ihr spürt mehr oder weniger, beim einen schneller, beim anderen etwas langsamer, dass Gott tatsächlich eine Sehnsucht hat nach dir. Beginnt doch mal eure Gebetszeiten mit der persönlichen Aussprache von Hohelied 7, Vers 11. Ich möchte euch, und jetzt komme ich langsam zum Schluss, ich glaube bis um 6 haben wir gesagt, gell? Dann höre ich ein bisschen früher auf, oder? Gut. 7 geht's weiter, glaube ich. Ich möchte euch in den letzten Minuten oder zu Beginn der letzten Minuten die Verse vorlesen, die ich von Sulamit vorhin zitiert habe aus dem Gedächtnis Hohelied 3, Verse 1 bis 4. Dort heißt es, auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Und manchmal geht's uns so. Und dann trifft sie die Entscheidung, aufstehen will ich. Ich will mich nicht hängen lassen. Aufstehen will ich, will die Stadt durchstreifen, die Straßen und die Plätze, will ihn suchen. Und jetzt sagt sie wieder, warum? Ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die Stadt durchstreifen. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ihre Motivation ist Liebe. Unsere Motivation, Jesus nachzufolgen, darf Liebe sein, nicht Verpflichtung, Liebe. Liebe ist größer als Verpflichtung. Und dann sagt sie, ich ergriff ihn und ließ ihn nicht mehr los. Lasst uns den Herrn ergreifen. Und wenn es dir schwerfällt, es alleine einzuüben, es gibt andere Orte, aber vielleicht kommst du tatsächlich mal ein paar Wochen, einmal in der Woche im Gebetshaus vorbei und mischst dich unter diese Leute, die Jesus lieben, wie verrückt und die darum ringen, dass die Kirche in Liebe entbrennt zu ihm. Das muss nicht das Gebetshaus Freiburg sein, gibt andere tolle Orte, aber manchmal ist es eine Hilfe, es mit anderen gemeinsam zu tun. In eine Gemeinschaft einzutreten, also nicht im Sinne von einem Kloster eintreten, in der Gemeinschaft zu sein, die das gleiche Ziel hat, Jesus zu lieben. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht mehr los. Mein letzter Punkt heißt Intimität im Alltag. Und dazu möchte ich nicht mehr so viel sagen, sondern möchte euch ermutigen, wieder basierend auf einem Lied, das wir singen immer wieder und in dem die Textzeile vorkommt, ich möchte nicht von außen nach innen leben, sondern von innen nach außen. I don't want to waste my life living on the outside. Ich möchte mein Leben nicht da draußen verschwenden. I'm gonna live from the inside out. Ich werde von innen nach außen leben. Viele von uns sind getrieben von einem Treiber, der uns ständig auf den Rücken schlägt und sagt, du musst das tun, du musst dieses machen und du musst so sein. Und wenn du nicht jede Woche deinen Facebook-Account aktualisierst oder was Neues postest, wenn du nicht bei Instagram bist, wenn du nicht dieses oder jenes Auto fährst, wenn du nicht dieses und das machst, wenn du nicht so bist wie der und der, dann fällst du aus dem Raster. Viele verschwenden ihre Zeit im Außen und lassen das innen brach liegen. Jesus hat von innen nach außen gelebt. Er musste mit dem Vater zusammen sein. Und dann hat er die Apostel gewählt. Er war mit dem Vater zusammen. Und dann hat er Wunder getan. Und so weiter und so fort. Jesus hat von innen nach außen gelebt. Ich möchte euch herausfordern, in all euren Beziehungskreisen, in eurer Familie, im Beruf, in der Gemeinde, im Ehrenamt, wo auch immer, nicht auf Karriere, Geld und Ansehen zu schauen, nicht auf Wert, den euch das Außen vermittelt, sondern in der Königskammer eures Herzens mit dem Bräutigam Gott zusammen zu sein, der sagt, mit einem Blick aus deinen Augen hast du mir das Herz geraubt. Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Gott ist verrückt nach uns. Und das ist unser Wert. Nicht, ob andere uns cool finden. Zuletzt will ich sagen, vor Gott ist dein innerer Mensch, den niemand anders sehen kann außer ihm, so sehr kostbar. Dein innerer Mensch bedeutet Gott mehr als dein äußerer. Wenn auch der äußere Mensch aufgerieben wird, heißt es in der Bibel, so wird doch der innere erneuert jeden Tag, aufgerichtet vom Herrn. Der äußere Mensch wird sterben. Der innere Mensch wird bleiben. In unserer Gesellschaft dreht sich fast alles um den äußeren Menschen. Und es wird unglaublich viel Geld und Zeit investiert für den äußeren Menschen und unglaublich wenig für den inneren Menschen. Der Petrus hat in einem Abschnitt im dritten Kapitel des ersten Petrusbriefes geschrieben über den verborgenen Mensch des Herzens, den nur Gott sehen kann. Und dort schreibt er, der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Nicht, was wir außen leben, ist für Gott primär köstlich. Das, was wir sind in ihm, liebt er mehr. Und Paulus betet in Epheser 3, Vers 16, ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. All das kann man zusammenfassen in dem profanen Spruch, der wahr ist. Wahre Schönheit kommt von innen. Da ist wirklich was dran. Wahre Schönheit kommt von innen. Liebe Freunde, lasst euch locken vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist. Macht euch kein schlechtes Gewissen im Sinne von, oh Mann, ja, wäre ich bloß nicht zu diesem Seminar gegangen, jetzt wird mir bewusst, ich muss noch mehr dieses oder jenes. Forget it. Wenn ich das erreicht habe, habe ich einen Fehler gemacht. Was ich erreichen möchte, ist euch zu locken in Schönheit hinein. Es gibt nur ein kleines Muss und sonst keins. Ich muss mich aufmachen, wie Sulamit. Wenn ich Schönheit sehen will, egal ob einen schönen Film oder eine schöne Kunstausstellung, ich muss hingehen. Und unser Gott, im Unterschied zu einer Kunstausstellung, sagt auch noch, wenn du anfängst, mich zu suchen, komme ich dir entgegen und ich lass mich finden. Also mit unserem uns in Bewegung setzen, setzt Gott sich zugleich in Bewegung. Der Vater läuft dem verlorenen Sohn entgegen. Lasst euch locken von dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, dessen Herz ihr gewonnen habt und der verrückt nach euch ist und der nicht mit Enttäuschung auf euch schaut, wenn ihr vielleicht nicht so viel betet wie andere, sondern der mit Liebe auf euch schaut und euch lockt in seine Gegenwart, weil er euch prägen will mit seinem Duft der Schönheit und der Heilung. Vater, ich danke dir von Herzen für deine Güte. Ich danke dir so sehr, dass du bist, wie du bist. Herr, und wir, und da schließe ich mich sowas von mit ein, wir brauchen dich. Und ich will beten für meine Freunde und für mich. Herr, erwecke du Liebe in uns. Erwecke du uns. Erwecke Liebe für dich, den Vater, für dich, den Sohn, für dich, den Heiligen Geist. Herr, wir wollen dir nahe kommen. Und manche von uns fürchten sich, manche trauen sich nicht, manche haben das Gefühl, ich schaffe das nicht. Und alles bringen wir dir. Und wir erinnern dich, Gott, daran, dass du der bist, der gesagt hat, kommt her zu mir. Und wir kommen zu dir. Und wir sagen, präge unser kleines Herz. Und mach unsere kleine Liebe größer. Herr, hilf uns, dass wir von innen nach außen leben. Du hast gesagt, mehr als alles behütet euer Herz, weil darin die Quelle des Lebens entspringt. Und Herr, wir haben so viel Kraft außen investiert. Hilf uns, aus der Königskammer zu leben, wo wir dir begegnen. Und gib uns die Kraft, dich zu suchen, wenn du uns in einen neuen Wachstumsprozess führen möchtest. Lass uns wie Sulamit sein, die selbst in der Nacht losgelaufen ist. Und damit segne ich euch und uns in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben Pause bis um 7.